Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. IT-News und Trends, kommentiert und diskutiert. Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Norman, dem Hersteller von proaktiven Softwarelösungen gegen Viren, Würmer, Spam und Co.
Heute ist der 18. Januar 2007. Herzlich willkommen beim Digitalk Nummer 13. Ich bin Roger Ziri.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und bei uns heute ist der Peter Hohenkamp. Er ist eine bekannte Figur in Sachen Usability, aber darum ist er heute eigentlich nicht da, sondern er ist da, weil er einer der bekannteren Blogger ist von der Schweiz und er betreibt das sogenannte Blogwerk. Peter, erzähl doch kurz, was das ist und was ihr dort macht.
Ja, Blogwerk ist eine Firma, die kommerzielle Blogs eigentlich machen will für den deutschsprachigen Raum. Also wir versuchen, ein Netzwerk aufzubauen von Blogs, die wir selbst betreiben. Also ein klassisches Verlagsmodell eigentlich. Man zahlt die Autoren, man kriegt Werbung von Inserenten.
Wir reden dann sicher noch mehr über das später. Ich würde noch wundern, wie viele Blogs verfolgst du aktiv?
Da gibt es eine große Differenz zwischen denen, die ich irgendwie abonniert habe in meinen Bloglines und denen, die ich tatsächlich lese. Und auf die Art und Weise habe ich irgendwie vielleicht 100 Feeds, die ich abonniert habe in Bloglines, die ich aber richtig, wirklich jeden Tag lese, habe ich vielleicht 15 oder so.
Und wie viele Stunden brauchst du zum Bloggen selber?
Ja, das ist unterschiedlich, weil ich ja, also Bloggen ist ja bei mir nicht mein Hobby, sondern mein Beruf jetzt sozusagen. Ja. Und dadurch kann man ja nicht sagen, ich wie jetzt ein anderer, der sagt, ich mache das neben dem Job, sondern bei mir ist es ja irgendwie auch der Job. Und deswegen Ich sitze einfach im Büro und arbeite und blogge ein bisschen zwischendurch.
Okay.
Vielleicht 1-2 Stunden, ich weiß es nicht. Manchmal auch gar nicht. Manchmal ufert so aus, dass man denkt, oh, ich schreibe mal kurz was, das dauert 10 Minuten und dann sitzt man hinterher doch eine Stunde dran. Ja, ich glaube, wahrscheinlich sind es am Ende zwischen 1,5 und 2 Stunden am Tag.
Du bist ja einer von den Gästen, von denen wir wissen, dass du unsere Sendung schon gehört hast. Das freut uns.
Das stimmt. Ich habe sogar die erste gehört. Ich habe sogar die Spalte mir rausgerissen aus dem Tagi, wo ihr angekündigt werdet.
Ah, sehr gut. Dann weißt du, was jetzt kommt.
Jetzt muss ich sagen, was ich mitgebracht habe.
Genau.
Genau, das Goodie. Ich habe ein virtuelles Goodie mitgebracht und zwar eine URL. Ich habe ja gelesen oder gehört, das darf man auch. Und zwar öv.search.ch. Und das nutze ich sowohl sehr gern am PC, man kann nämlich jetzt neuerdings die Startseite von Search, die ist ja vor ein paar Wochen relaunched worden.
Ja.
Und da kann man sich das praktisch als kleines Applet drauflegen mit diesem ÖV, mit den Abfahrtszeiten vom Tram. Und gleichzeitig kann man es aber auch am Handy prima anschauen. Und auf dem Web finde ich es cool, dass sie das per Ajax machen und dass dann man das so einstellen kann, dass das Ding tatsächlich runterzählt, ein Countdown. Unsere Haltestelle hier, Zürich Stauffacher.
Ja.
Da kann man jetzt irgendwie sagen, ich will die Abfahrtszeiten anschauen, die nächsten. Das wäre jetzt dann vielleicht irgendwie 14.15 Uhr oder was auch immer fürs Dreier-Tram. Man kann aber auch umstellen auf Countdown. Dann sagt es irgendwie, jetzt sind es noch 5 Minuten.
Bis zum nächsten Dreh.
Genau.
Okay.
Und man kann einstellen den Versatz, wie lange man bis zur Tramhaltestelle läuft. Also man kann irgendwie sagen, ich brauche 6 Minuten, okay, um die Treppe runterzulaufen und irgendwie aus dem Haus raus. Und dann rechnet es das automatisch aus. Und das finde ich total cool. Das ist zwar keine Killer-Applikation, aber ich finde es nett. Und ich habe jetzt Search.ch deswegen den ganzen Tag offen.
Matthias, was hast du dabei?
Mein Goodie sind die Gewinner vom Deutschen Hörbuchpreis 2006. Die Bandbreite von den prämierten und von den nominierten Werken ist recht gross. Und wenn man sonst keine Ahnung hat, was man sich so für Hörbücher könnte anhören, dann kann man dort die eine oder andere Inspiration sich holen.
Mein eigenes Goodie ist Google SketchUp. Das gibt es zwar auch schon eine Weile, ich habe es aber letzte Woche an der Macworld wirklich mal ausprobiert. Das ist ein Programm, das kann man abladen gratis bei Google. Und mit dem kann man sein Haus oder irgendein Gebäude in 3D relativ einfach modellieren und dann auf Google Earth publizieren, damit es die ganze Welt auch sehen kann.
Und jetzt hast du dein Haus schon modelliert?
Nein, weil ich natürlich dann so viel vorige Zeit doch auch nicht habe. Aber es macht also noch
Spaß. Flieger? Aber es ist online, oder? Also hättest du es im Flieger hättest du nicht machen können?
Mal.
Oder ist es ein Programm?
Es läuft ja dann auf deinem Kompi.
Ja,
und dann erst am Schluss tust du es wieder rauf.
Okay. Ja.
Alle Links zu den Goodies findet ihr wie immer auf unserer Webseite tagi.ch/digitalk oder im iTunes direkt aufs Bild klicken.
Gut, dann gehen wir doch schon zu den News über. Die National Security Agency NSA hat an Windows Vista mitgebastelt. Laut der Washington Post will Microsoft mit der Beteiligung vom Geheimdienst das Betriebssystem sicherer machen. Ein rotes und ein blaues Team haben gemeinsam oder gegeneinander nach Angriffsmöglichkeiten in Vista gesucht. Peter Hohenkamp. Ist der Geheimdienst wirklich die richtige Adresse, wenn man ein sicheres Betriebssystem will?
Keine Ahnung. Ich bin natürlich kein Security-Experte, aber ich fand das eine lustige Idee, dass die das gemacht haben. Also ist halt die Frage, ob man irgendwie sagt, man holt sich irgendwelche russischen Hacker und macht's mit denen zusammen. Also ich glaube, das mit dem roten und dem blauen Team fand ich interessant. Mhm. Und ich glaube, man braucht wahrscheinlich das rote Team, um irgendwie diese Attacken zu reiten, um wirklich rauszufinden, ob es funktioniert. Und dann auch so ein Sportsgeist vielleicht in dem Entwicklerteam, wer es jetzt irgendwie besser im Griff hat. Mhm. Von daher finde ich es nicht doof, sich Experten dazu zu holen, bestimmt nicht, und dieses Rollenspiel zu machen. Die Leute sind natürlich nervös, weil sie irgendwie denken, oh Gott, NSA hat mitgearbeitet, die haben
bestimmt die Leute haben jetzt Panik und denken, die haben der Hintertür in das Betriebssystem eingebaut und jederzeit kann der Geheimdienst, wenn ich das Vista betreibe, schauen, was ich auf meinem Computer drauf habe und ob ich mit der Al-Qaida chatte.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Durch die ganzen Blogs kommt das auch mittlerweile sehr schnell raus. Mhm. Das hat man ja bei dieser Sony Rootkit-Geschichte gehört. Das hätte ich ja in 100 Jahren nicht rausgefunden.
Mhm. Roger Zedi, hast du vor so etwas Angst?
Nun ja, da ich keinen Vista PC habe und wohl nicht einen wird haben, beschäftigt es mich nicht noch. Wobei sie haben Jeans auch bei Mac OS X ähnliche Sachen gemacht oder schon bei XP. Ich finde jetzt, man muss nicht immer ganz so paranoid sein wie gewisse Leute da. Dann darf das reagieren. Also ich mache mir jetzt nicht mehr oder weniger Sorgen als sonst um NSA und Co.
In gewisser Weise spricht das für ein Open-Source-Betriebssystem. Auf der anderen Seite, wer hat dort schon Zeit und eben die Fähigkeit, wirklich den Code durchzuschauen und zu sehen, ob es eine Hintertür drin hat oder nicht. Also das ist schon schwierig. Erste HD-DVD-Filme sind in Duschbörsen auftaucht. Der Science-Fiction-Streifen Serenity ist knackt worden und über BitTorrent zu finden. Roger Zedi, lang hat der Kopierschutz von der HD-DVD ja nicht gehabt.
Nein, ist das eine Überraschung?
Ein bisschen schon. Ich hätte gedacht, ein bisschen besser implementiert ist er jetzt schon.
Also er ist ja schon mal knackt worden und wieder gefixt worden. Es ist wieder knackt worden und es ist... Ja, das wird so weitergehen. Bei Blu-ray wird das nicht viel anders sein, denke ich. Aber wenn man sieht, wie gross das File ist, nämlich fast 20 GB, dann hat man eigentlich gar nicht so schaurig Lust, das runterzuladen.
Also ich finde generell, das ganze Copyright-Thema könnte man fast vollumfänglich lösen, Downloads und so weiter, durch Convenience, indem man es einfach möglichst einfach für die Leute macht, das Zeug zu kriegen. Und das hat ja iTunes eigentlich schon hervorragend vorgemacht. Ich finde es beim iTunes ein bisschen nervig, dass ich es dann irgendwie nirgendwo anders abspielen kann. Das ist irgendwie die einzige Hürde für mich. Aber ich gehe nicht mehr heute zu BitTorrent und suche da nach irgendwelchen Liedern, damit ich irgendwie ein bisschen ein paar Rappen spare eigentlich. Sondern, und ich sehe das eigentlich bei Filmen genauso. Also ich habe jetzt das Blue Wind TV zu Hause, da zahle ich 3,50 pro Film. Okay, das ist dann nicht irgendwie was gerade letzte Woche in Hollywood angelaufen ist. Ist vielleicht eine Frage dessen, wie hoch man seinen persönlichen Stundenlohn ansetzt. Der ist natürlich bei Schülern und bei Studenten anders, aber bei uns allen, die wir irgendwie den ganzen Tag eigentlich was zu tun haben, habe ich nicht Lust, für 3,50 irgendwie im Hintergrund stundenlang mir Torrent-Files zusammenzubasteln.
Schon bei normalen Filmen, wenn man sich überlegt, was das für Zeit braucht, ist schnell eine DVD-Post mir eigentlich lieber wieder dann noch mehr Zeit mit so Sachen vom Computer.
Ja, man kann ja heute so günstig DVDs mieten und per Post und also viel bequemer geht es. Der einzige Grund, wieso BitTorrent durchaus noch attraktiv ist zwischendrin, ist einfach für Sachen, die es bei uns noch nicht gibt. Es ist mehr die Frage, es ist gar nicht mal eine Geldfrage, es ist eine Frage von man möchte etwas sofort oder wartet man ein halbes Jahr.
Genau. Anfang 2004 ist Google auf Zürich. Jetzt wird der Standort ausgebaut. Wir haben damit die grösste Niederlassung von Google außerhalb der USA. Google Switzerland stellt die Leute ein, steht auf google.ch. Als Softwareentwickler ist das eine tolle Chance. Aber was hat Zürich sonst noch von Google, Peter Hohenkamp?
Keine Ahnung, vielleicht gibt es mehr Wettbewerb, Wettstreit um IT-Kräfte in Zukunft. Wobei ich nicht sicher bin, also ich habe gelesen, sie hätten schon wieder dementiert jetzt, dass es wirklich der größte Standort außerhalb der USA wird.
Die haben also im Moment ist Dublin, glaube ich, der größte in Europa und bleibt das auf absehbare Zeit. Und die Zahl von 1600 ist eigentlich eine Fantasie.
Ja, 1600 ist einfach Quadratmeterzahl durch 15, oder? Insgesamt finde ich es cool. Also ich finde es super lustig. Ich habe auch schon Leute von Google kennengelernt in irgendwelchen Anlässen und
wo
so.
Wo trifft man die? In irgendwelchen Bars?
Oder? Nee, in irgendwelchen Bars bin ich ja leider nicht. Aber bei ein paar Anlässen habe ich also schon mal so ein, zwei getroffen und find das witzig, wenn plötzlich jemand sagt, hey, ich arbeite bei Google. Mhm. Macht doch Zürich auch wieder ein bisschen attraktiver eigentlich für alle anderen.
Roger Zedi, und du hast ja im Tagi geschrieben, es ist mehr so, dass die Firmenkultur von Google so ausgeprägt ist, dass man von der vereinnahmt wird, wenn man dort arbeiten ist das?
Ich habe nie dort geschafft und kenne persönlich auch niemanden, der das macht. Aber wenn man sieht, was die alles machen für die Angestellten, das ist halt immer eine zweischneidige Sache. Das ist zwar super lässig und tönt auf den ersten Moment so, wenn man sofort dort arbeiten würde, aber es hat natürlich schon Kehrseite, dass man dann einfach mehr oder weniger dort lebt und für die Firma lebt. Mhm. Und das ist dann vielleicht doch nicht jedermanns Sache. Und ich habe New Economy miterlebt in so einer Bude, wo auch so ein bisschen cool drauf war und so, aber ich möchte eigentlich nicht mehr zurück.
Aber das Wort Sekte nehmen wir jetzt trotzdem nicht.
Nein, so schlimm ist es auch nicht. Nein, also das würde jetzt gar nicht sein. Da gibt es andere Firmen, die schlimmer sind.
Aber es gibt ja Websites, wo irgendwie die Bewerber, wo abgewiesene Bewerber irgendwie erzählen, wie das Bewerbungsgespräch gelaufen ist. Wobei abgewiesene Bewerber wahrscheinlich immer eine schlechte Geschichte zu erzählen haben. Aber das klang schon einigermaßen absurd, was da so läuft. Also dass man wirklich sehr irgendwie als kleines Licht da sitzt und irgendwie sehr runtergemacht wird und die Leute dann nach irgendwelchen Programmcodes fragen und Befehlszeilen und so weiter. Und wenn man die nicht weiß, dann kriegt man halt den Job nicht. Keine Ahnung, schwer zu sagen, ob es stimmt. Aber ich finde es generell... Also
ich habe im persönlichen Umfeld Leute, die sich schon beworben haben, aber schon vor einem Jahr, zwei, und nicht mal irgendwie eine Antwort bekommen haben. Also, ich glaube, das Gebären ist schon relativ arrogant, könnte man sagen. Weil sie natürlich einfach, die haben es nicht nötig. Jeder will dort arbeiten im Moment. Ja. Sich das
Ich habe auch in anderen Bereichen Sachen gehört von jemandem aus Deutschland, der seine Firma an Google verkauft hat. Der hat gesagt, wie die sich teilweise benommen haben, auch nach dem Kauf. Das, was man ja sagt, ist ein typisches Beispiel für eine Engineer-Driven Company, wo einfach die Eggheads irgendwie das Sagen haben und alle, die irgendwie andere Sachen sagen, offensichtlich in der Minderheit sind.
Zum ersten Mal sind Blogger in den USA bei einem wichtigen Prozess vor Bundesgericht dabei. Media Bloggers Association hat zwei Plätze bei der Verhandlung gegen den Louis Scooter Libby bekommen. Peter Hohenkamp, ist das jetzt das Zeichen dafür, dass die Blogger es geschafft haben und als Vertreter von Medien ernst genommen werden?
Ja, natürlich. In den USA schon lange. Und es ist auch ganz normal. Also wenn man muss sich ja einfach nur die Leserzahlen angucken und dann sagen, okay, wenn das 10.000 Leute lesen, dann ist das so viel wie irgendwie eine kleinere Zeitung, dann lassen wir den rein. Hier gab es ja schon oft so Diskussionen irgendwie mit Presseausweis und so weiter. Und ich bin da gar nicht dogmatisch. Also mir ist jetzt egal, ob ich jetzt irgendwie Presse bin oder nicht. Ich habe einfach das zweimal jetzt erlebt bei der CeBIT letztes Jahr im März und bei der IFA in Berlin, dass ich natürlich jedes Mal für meinen Blog neuerdings.com, für unser Gadget-Blog, eine Presseakkreditierung wollte. Und da muss ich immer anrufen und erzählen und machen und tun, weil die wollen natürlich sicherstellen, dass nicht irgendwie einer, der auch schon mal irgendein Bild hochgeladen hat, dann einfach kommt und sich da den Eintritt erschnauben will. Wobei, um den Eintritt geht's mir gar nicht, der ist mir eigentlich egal. Das, was man braucht, wenn man live bloggen will von der Messe, ist vor allen Dingen der Zugang zu diesem Pressezentrum, weil man irgendwo seinen PC einstöpseln muss und Internet braucht und so weiter und weil man nicht den ganzen Tag in so einem Restaurant sitzen kann bei einem Riesenlärm an der Messe. Und das hat beide Male anstandslos nicht, bei der IFA war es ein Riesentürk mit Hin- und Her-Mailen und eine Woche lang warten und da waren die Flüge schon wieder teurer und so weiter, aber es hat beide Male geklappt. Also wir haben beide Male diese Akkreditierung gekriegt.
YouTube ist Vergangenheit, wenigstens wenn es nach den Skype-Gründern geht. Die bringen nämlich Yoast.com oder Yoast oder wie immer man das dann ausspricht. Das soll weltweites Internetfernsehen sein und zwar richtig in der Qualität, wie man es vom herkömmlichen Fernsehen gewöhnt ist, mit der Möglichkeit durch verschiedene Programme zu zappen und interaktive Funktionen. Roger Zedi, ist damit der Startschuss für die Globalisierung vom Fernsehen gefallen?
Uff, ja, schön wär's. Ich weiß nicht, ich habe es keine Zeit gehabt, das genau anzuschauen, ehrlich gesagt. Ich habe noch meine Zweifel, dass das in absehbarer Zeit wirklich etwas schaurig Attraktives wird. All die Verbreitungssachen sind ja keine technischen Probleme. Du kannst wie per Satellit, könntest du theoretisch, weiss auch nicht, australisches Fernsehen schauen oder so, sehr wahrscheinlich. Das sind rechtliche Probleme. Und ob dann die Stationen da offiziell mitmachen und ihre Programme weltweit plötzlich rauslösen, wo sie bis jetzt ja nicht machen, da habe ich meine Zweifel.
Peter Hogenkamp, du hast ja Bluewind TV. Könntest du dir vorstellen, auch so einen Dienst zu abonnieren?
Ich habe das ausprobiert, ich habe es nicht kapiert so richtig. Also ich habe dieses Beta-Ding da gekriegt von einem anderen Blogger. Der Thomas Benkel hat mir irgendwie freundlicherweise seinen Beta-Zugang da geschickt vor ein paar Wochen mal. Inzwischen habe ich selber einen gekriegt. Dann habe ich es installiert und habe irgendwie sofort Lassie geguckt, weil ich immer gelesen habe, es sind alle Folgen von Lassie irgendwie verfügbar. Okay, dann habe ich 10 Minuten Lassie geguckt und habe ich ein bisschen durchgesappt oder wie man das so nennen will. Es ist alles, also es sieht überhaupt nicht aus wie ein Computerprogramm, sondern es sieht aus wie irgendwas, was tatsächlich auf einem großen Bildschirm, also auf einem Fernseher oder so laufen soll.
Und du hast es aber am Computer ausprobiert.
Ja, genau. Okay. Aber ich habe es nicht kapiert, so richtig. Also ich bin dann hoch und zurück und rechts und links und habe da versucht, irgendwie durch diese Channel zu zappen. Vielleicht ist das Interface auch sehr amerikanisch. Mhm. Aber eben, ich habe 10 Minuten Lassie geguckt, fand's lustig. Dann habe ich irgendwie so MTV-artige Sachen gesehen, die mich nicht interessiert haben. Irgendeine Modenschau oder so. Und dann habe ich es wieder ausgemacht. Und seitdem habe ich es erst ein einziges Mal, jetzt als die Nachricht von der Umbenennung kam, wieder aufgemacht, die neue Software installiert, wieder reingeguckt und wieder gedacht, das hat für mich keine Relevanz.
Ja, und dann hast du immer noch das Problem, dass dein Fernseher keinen Internetanschluss hat. Also irgendwie musst du das ganze
Zeug noch... Ja, aber da ist ja Bluewind TV und so, also diese Konvergenz im Haus, im Haushalt, dass man irgendwie sagt, irgendwann hat mal jedes Gerät IP-Anschluss. Vielleicht ist das Juiced immer noch auch noch irgendwie seiner Zeit voraus. Ich glaube, Bluewind TV hat da irgendwie die viel größeren Chancen.
Ich bin nicht so ganz sicher. Ich habe gefunden, das ist so auf den ersten Blick etwas, was die Welt nicht unbedingt braucht, weil ich zum Beispiel persönlich probiere auch eher weniger Scheiß zu schauen oder einfach drauf los und gezielt.
Gezielter zu schauen,
oder? Richtig,
man gezielter zu schauen. Gut organisieren, was man noch wieder sehen und was nicht.
Genau, zum Glück. Weniger zu zappen, weniger meine Zeit vor irgendwas verlässig zu verbringen, sage ich jetzt einmal. Und da ist vielleicht tatsächlich irgendein Pay-TV-Angebot, wo man dann für 3.50 Franken etwas schaut, wo man wirklich hat wollen schauen, weder dass man da eine Zapping-Gelegenheit mehr hat.
Gut, also die Idee wäre natürlich von diesem Juice, so wie ich es verstanden habe, dass im Prinzip dadurch, dass das ja Peer-to-Peer-Sharing ist, dass im Prinzip alles verfügbar ist. Oder? Dass man also weniger diesen Live-Gedanken hat, glaube ich, so wie ich es verstanden habe. Sondern es ist ja schon immer Streaming. Es ist ja nicht irgendwie, ich kann jetzt live irgendwie David Letterman schauen. Sondern ich kann jederzeit David Letterman von gestern runterladen im Prinzip, der bei denen auf den Servern gespeichert ist. Und Peer-to-Peer, das ist ja, die haben ja nicht nur
also Skype gemacht,
sondern auch Casa. So wie ich es verstanden habe.
Okay. Ja, wie gesagt,
gut, wir haben es einfach
noch. Wenn das so wäre, finde ich, ist es gerade wieder attraktiver.
Ja,
okay. Ich weiß es nicht.
Gut, vielleicht begreifen wir es dann mal.
Diese Woche wollen wir uns ein mit der Schweizer Bloggersphäre beschäftigen. Peter, wenn du zurückschaust von den Anfängen bis jetzt, was hat sich verändert, was ist bis jetzt passiert?
Also ich bin so lange noch gar nicht aktiv. Ich hab tatsächlich angefangen 2003 zu bloggen über Usability, nachdem ich immer meinen Blog gesehen hatte und gedacht hatte, oh cool, das ist ja für mich das Outlet im Prinzip, wo ich meine ganzen Screenshots, die ich immer mache, von schlechten Usability-Beispielen irgendwie unterbringen kann. Also ich habe irgendwie 5 Jahre lang Screenshots gesammelt, die sind natürlich jetzt inzwischen auf 10 verschiedenen PCs verteilt oder so, und habe immer gedacht, was mache ich damit? Und dann habe ich immer gesehen, aha, es gibt ja Blogs, ich brauche die gar nicht zu sortieren oder zu katalogisieren, ich schreibe die einfach irgendwo rein.
Habe ich angefangen. Für dich ist das quasi einfach ein wunderbarer neuer Kanal gewesen für Inhalt, wo du schon gehabt hast?
Ja, also Inhalte, die ich regelmäßig generiere, wo ich aber immer überlegt habe, jahrelang, ich muss mal einen CMS aufsetzen oder soll ich eine Datenbank machen oder soll ich die alle inventarisieren oder irgend sowas. In dem Überlegen habe ich nie angefangen. Okay. Sondern ich habe immer nur gedacht, irgendwann mache ich das dann mal, wenn ich mal Zeit habe, was natürlich nie ist. Und das ist das Schöne bei Blogs, man muss sich überhaupt keine Gedanken machen, sondern man kann im Prinzip, wenn man sagt, hey, ich habe heute ein cooles Foto geschossen heute Mittag, dann denkt man sich noch irgendwie einen ganz kurzen Text aus und 1-2 Tags und dann lebt man es irgendwie hoch. Ich persönlich habe dann in 2005 habe ich Vaterschaftsurlaub gemacht, ein paar Monate, und war dann zu Hause und da habe ich gebloggt wie verrückt. Da wollte ich eigentlich 1000 andere Sachen machen, aber da habe ich dann einfach da gesessen und stundenlang am Tag irgendwie Sachen gepostet. Ja, und auf die Frage zu zu antworten, was sich geändert hat seitdem, ich glaube, die Leute, die von Anfang an dabei waren, finden es heute ein bisschen weniger heimelig als früher. Man hat das Gefühl, das ist eine kleine, verschworene Gemeinschaft. Wobei ich sagen muss, in der Phase war ich also nicht so richtig dabei. Also den Eindruck
kann ich heute noch zum Teil, wenn ich so ein bisschen drüber lese, dass ja, das ein relativ kleines Grüppel ist von Leuten, die sich kennen.
Das stimmt. Das ist auch so. Man lernt dann die Leute auch schnell kennen. Also als ich dazugestoßen bin so richtig, 2005, kannte ich eigentlich nur ganz wenige von denen. Und jetzt habe ich natürlich viele über die Zeit dadurch kennengelernt. Okay. Also dass man dann sagt, hey, der Christian Loy aus Bern, der mit dem Leumund-Blog, das ist ja ein bekannter Schweizer Blogger, den sagt man natürlich, wenn du mal in Zürich bist, komm doch mal vorbei. Dadurch hat man tatsächlich immer noch so ein Inner Circle von Bloggern, denke ich, die sich auch so verstehen. Also die auch sagen, ich bin Blogger. Für die es eigentlich auch noch immer ein bisschen so funktioniert wie früher, glaube ich. Obwohl sie nicht mehr so ein gutes Gefühl haben dabei.
Aber ein bisschen böse gesagt könnte man sagen, Blogger schreibt für Blogger.
Moment, das gilt für diesen Zirkel. Mhm. Stimmt. Die haben sich natürlich auch gegenseitig alle auf der Blogwall und die lesen sich alle gegenseitig und so weiter. Aber heute ist es einfach nicht mehr so. Mhm. Sondern heute, wenn man heute schreibt, dann kann ich einfach davon ausgehen, wenn bei uns irgendwie bei neuerdings am Tag irgendwie 1000 Leute sind, dann glaube ich nicht, dass von denen sich irgendwie mehr als 200 als Blogger verstehen. Mhm. Und die anderen kommen irgendwo her, die haben gegoogelt oder die sind halt am Thema interessiert und lesen es regelmäßig und so weiter. Das heißt, diese verschworene Szene wird schon ein bisschen aufgebrochen.
Aber das ist ja eigentlich eine gute Sache.
Natürlich.
Grundsätzlich. Super. Oder? Wenn du die Schweiz vergleichst, jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen geredet mit den USA, sind wir ja wirklich völlig hinten drin und wenn ja, inwiefern und woran liegt es?
Ja, das der große Unterschied ist halt, dass hier und in Deutschland auch so wenig Leute bloggen im Vergleich zur Bevölkerung. In Deutschland gibt es 300.000 Blogs und in Frankreich gibt es irgendwie 3 Millionen und das Volk ist aber irgendwie vergleichbar groß, die Franzosen sind sogar ein bisschen weniger. Wie kommt das? Keine Ahnung. Also bei den Schweizern könnte man immer noch sagen, die sind so zurückhaltend und das höre ich ab und zu mal. Mhm.
Schweizer so, kann man das eigentlich nicht.
Eben, genau. Also eben diese einfache Weisheit, dass man sagt, der Schweizer bloggt halt nicht, weil er irgendwie die Sachen mit sich selber ausmacht, die gilt zumindest nach der Schweizer Logik dann für die Deutschen nicht mehr. Und ich weiß es auch nicht. Und die Frage ist, hebt es irgendwann ab? Mal schauen. Ich glaube eigentlich, dass in der Regel alle Sachen irgendwann überall hinkommen.
Ja, aber aus was für Motiv bloggt man dann? Weil man unter das Gefühl hat, seine Meinung ist unterdrückt oder weil man exhibitionistisch ist oder?
Nee, finde ich alles nicht. Es gibt so viele Antriebe wie Themen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das Wort Blog irgendwann als solches verschwindet. Mhm. Heute stellt man sich darunter eine ganz bestimmte Kategorie vor. Es ist eine ganz bestimmte Technologie, die dahinter steht. Man stellt sich eben dieses persönliche Tagebuch vor. Eben, du hast jetzt auch schon wieder gesagt, Exhibitionismus. Und das muss ja überhaupt nicht sein. Man kann ja irgendwie alles machen. Man kann sagen, ich weiß ich auch nicht, schreibe jeden Tag auf, was ich zum Mittag gegessen habe oder sowas. Ob das dann jemand lesen will, ist nochmal die andere Frage. Aber irgendwas gibt es offensichtlich der Person, die das macht.
Um einen richtig guten, spannenden Blog zu machen, muss man ja einiges an Aufwand betreiben. Also für viele kommt doch irgendwann die Frage, wie refinanziere ich das Ganze?
Ja, also es kommt drauf an. Wenn man es jetzt als Hobby sieht, dann stellt sich die Frage eigentlich nicht. Die stellt sich erst dann, wenn jemand sagt, ich möchte wirklich einen großen Teil meiner Zeit irgendwie damit verbringen. Und zwar so viel, dass ich irgendwie nicht mehr 100% arbeiten möchte.
Aber glaubst du, kann man etwas, was wirklich grosses Echo hat und relevant ist, bringt man das auch nicht in seiner Freizeit?
Die Leute machen ja die verrücktesten Sachen in ihrer Freizeit, oder? Also, keine Ahnung. Ich glaube, man kriegt es zunehmend weniger hin natürlich. Weil wenn es andere Leute gibt, die irgendwie das Gleiche professionell machen, das heißt, die von 8 bis 5 Zeit haben, und ich habe nur von 5 bis 8 Zeit und muss aber noch schlafen und essen zwischendurch und so, dann ist es wahrscheinlich schwieriger. Aber grundsätzlich hängt es irgendwie vom Antrieb ab. Also ich glaube, man kriegt auch was ganz Tolles hin, was man nur in seiner Freizeit macht.
Aber dieses eigene Projekt, das Blogwerk, soll finanziell sich selber tragen irgendwann?
Ja, soll eigentlich Gewinne abwerfen. Ne?
Sogar. Wie gut läuft das schon?
Es läuft sehr gut von den Zugriffen und noch nicht so gut von der Werbung her. Ja. Also wir sind mit den Zugriffen zufrieden.
Und das liegt daran, dass die Werbewirtschaft das noch nicht so entdeckt hat?
Oder? Ja, das wäre die freundliche Interpretation. Also,
jetzt angenommen, das klappt demnächst mal, dass ihr da Gewinn abwerft. Was unterscheidet euch dann von einem sonstigen, normalen Online-Medium?
Kommt darauf an, was man für ein Online-Medium nimmt. Ob man jetzt sagt, aber es gibt natürlich so reine Online-Fach-Community-Websites oder so, ne?
Zum Beispiel.
Wo aber Leute auch schreiben. Mhm. Blog an sich, das habe ich auch eben schon gesagt, es könnte gut sein, meiner Meinung nach, dass der Begriff Blog irgendwann verschwindet.
Ich habe das extra eigentlich nicht am Anfang gefragt. Ist Blog für dich dann eine technische Kategorie oder eine inhaltliche? Oder beziehungsweise ist nicht genau das Problem, dass das nicht ganz geklärt ist?
Ich glaube, im Moment ist es förderlich. Ich glaube, im Moment hilft es, dass man irgendwie sagt, es gibt Leute, die sind an Blogs interessiert und die lesen uns im Moment. Das sind aber noch nicht genug natürlich. Und ich glaube, dass es am Anfang förderlich ist, um irgendwie zu sagen, ja, wir schreiben jetzt da auch einen Blog und es ist auch irgendwie vielleicht toll, da mitzuschreiben und so weiter. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist das hinderlich, weil auch die Leute, die jetzt noch keine Berührung hatten mit so einem Blog, die verstehen das teilweise nicht. Mhm. Blogs sind so ganz anders als klassische Websites vom Aufbau her. Und das muss man erstmal kapieren. Und also auch als Usability-Experte muss ich sagen, Blogs haben, solange man sie noch nicht verstanden hat, keine tolle Usability. Also man hat eine Lernkurve, wenn man Blogs liest. Ja. Sobald man es dann mal verstanden hat...
Wenn man mal eine kopiert hat, kopiert man auch.
Ganz genau, idealerweise. Ja. Es sei denn, es weicht irgendein Blogger ganz bewusst ab und macht alles anders und so weiter.
Generelle Frage, etwas anderes. Was denkst du, was können Blogs bewirken und was nicht?
Also was Blogs auf jeden Fall bewirken können, ist, dass jeder ganz einfach ein Sprachrohr hat. Und das heißt natürlich nicht, dass wir so eine Kakophonie haben, so ein Durcheinander von plötzlich Millionen und Hunderten Millionen von Leuten, weil stört mich ja nicht, wenn irgendeiner irgendwo was schreibt, ob in Australien oder im Bündnerland, ich muss es ja nicht lesen. Aber wenn er was Relevantes schreibt und jetzt schreibt einer in Australien irgendwie, keine Ahnung was wirklich mich da interessieren könnte, übers Ozonloch oder was weiß ich, dann kommt das vielleicht irgendwie durch. Also es sind natürlich wenige Sachen nur, die durchkommen, aber die richtigen Sensationen, die kommen heute eher durch als früher vielleicht. Ich mache manchmal so Workshops zum Thema Blogs und da mache ich mal so ein Beispiel und sage immer, stellt euch vor, man findet am Nachmittag um 3, das ist jetzt ja dann gerade, am Nachmittag um 3 wird irgendwo in der Baustelle Öl in Zürich gefunden. Also der Bagger macht irgendwie ein Loch und plötzlich zack, schießt so eine Ölfontäne raus, oder? Und jemand fotografiert das mit seinem Handy und macht nichts mit dem Bild, sondern stellt es einfach nur in seinen Blog. Da bin ich überzeugt, bei Blogs, das wäre am Abend um 7:30 in der Tagesschau. Früher wäre das einfach nicht passiert und auch mit dem Web früher wäre es nicht passiert. Also auch mit dem Web 1.0 hätte es nicht gereicht, weil Google braucht irgendwie 30 Tage oder so, um eine neue Website zu erfassen. Blogs, Technorati braucht irgendwie angeblich 5 Minuten.
Kommst du die Eifersucht oder die Verachtung von etablierten Schreibern, von Journalisten zum Beispiel zu spüren?
Ja, schon ein bisschen. Ich finde immer die Sonntagszeitung ist halt ein lustiges Beispiel, finde ich jetzt, wenn ich mir mal das letzte halbe Jahr angucke, wo ich das Gefühl habe, es steht jeden Sonntag drin, Blogs sind eigentlich unwichtig. Mhm. Und da frage ich mich dann irgendwann mal, je länger, je mehr, ja, warum schreibt ihr denn jede Woche drüber? Und das sind dann so die Momente, aber insgesamt habe ich jetzt das Gefühl, ich verstehe mich mit Journalisten hervorragend. Mhm. Also es ist doch auch eine Symbiose. Heute, das ist jetzt nun gerade das Produkt, was hier nicht aus eurem Hause kommt, die haben ja diese Kolumne Daily Blogging rechts, das ist doch für beide Seiten toll. Die haben irgendwie eine Spalte voll, irgendwie für die sie am Tag nur eine Viertelstunde arbeiten müssen, weil sie irgendwie ein bisschen Blogs absurfen.
Ich glaube, um das geht's vor allem.
Und umgekehrt freuen sich die Blogger, wenn sie bei einer Zeitung stehen. Es ist schon so, dass es irgendwie eine sehr viel breitere Basis von Autoren gibt, auch wenn 99% der Leute nur Mist schreiben.
Aber ist das Ziel von einem Blogger quasi mal ein etablierter Schreiber zu werden? Oder also wie man von den Journalisten immer behauptet, die würden sehr gerne Romanciers werden?
Oder? Ich nicht.
Ich glaube, es gibt solche. Ich glaube sicherlich, es gibt Leute, die bloggen, die eigentlich gern schreiben würden, als irgendwie Lebensinhalt und jetzt aber in einen anderen Job haben und irgendwas anderes machen. Also mir geht es eigentlich auch so, dass ich immer schon gern geschrieben habe und dass ich das auch Spaß, ich habe auch Spaß dran, wenn ich da sitze und was schreibe. Aber ich möchte nicht gern Journalist sein, also von daher, generell habe ich das Gefühl, jeder Satz, der anfängt mit Blogs sind oder mit Blogger sind, wird falsch. Der kann nur schlecht rauskommen. Mhm. Weil es gibt so eine wahnsinnige Vielfalt von Blogs wie auch von Bloggern, dass es ganz schwierig ist, die über einen Kamm zu scheren.
Ich verfolge Blogs nicht wahnsinnig genau, muss ich da gestehen. Ich habe so einzelne Fachblogs, vor allem amerikanische, die ich wirklich verfolge, aber jetzt, ich lese jetzt nicht 20 Blogs am Tag, auch nicht die aus der Schweiz. Was mir einfach oft durch den Kopf geht, ist, wer soll das alles lesen? Die Leute lesen ja nicht einmal mehr die klassischen Zeitungen oder schauen die klassischen Medien, Fernsehen, Radio und so
weiter. Klar, aber das ist doch egal. Du musst ja nicht den Anspruch haben, dass das viele Leute lesen. Also okay. Wer soll bei Starbucks irgendwie 15.000 Kombinationen von Kaffee trinken irgendwie? Hat, glaube ich, mal jemand ausgerechnet, oder? Klein, groß und mittel und mit Sirup und ohne Sirup und was weiß ich, was es da alles gibt. Ich glaube, dieser Überfluss an Informationen ist doch was, mit dem wir uns schon lange abgefunden haben.
Was mir aufgefallen hat und mich persönlich zum Teil wirklich stört, sind die Art und Weise der Kommentare in diesem Blog. Ich habe ein Problem damit, wenn ich mit meinem Namen etwas publiziere und dann kommen Leute und tun anonym, zum Teil wirklich auf primitive Art das kommentieren. Wie gehst du mit dem um?
Ich habe das Problem auch. Und also da, glaube ich, sind wir uns ganz einig, ich habe das immer noch. Also ich habe mich auch noch nicht daran gewöhnt und ich bin auch nicht abgestumpft. Wenn ich irgendwas schreibe und da kommt einer, eben wenn er namentlich sich zu erkennen gibt, habe ich noch einen gewissen Respekt. Weil da könnte ich irgendwie, aber auch dann tut's mir weh. Also wenn einer irgendwie, wir hatten das irgendwie im Dezember wieder, irgendwie, da haben wir diesen neuerdings Adventskalender gemacht, jeden Tag einen Preis verlost. Aber ich hatte das Gefühl, die Leute, gerade wenn es was zu gewinnen gibt natürlich, was auch einen gewissen Wert hat, sitzen die Leute, also nicht alle. Ganz viele haben gesagt, toll und freut mich und danke. Und ein paar sitzen immer irgendwie auf der Stuhlkante und warten nur darauf, dass du irgendeinen Fehler machst. Mhm. Und zack, schlagen sie zu und was soll denn das und so weiter. Mhm. Damit habe ich auch Mühe, muss ich auch sagen. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch einer von denen bin. Ich meine, Anonymität, das kann jeder halten, wie er will, von mir aus. Wenn jetzt einer sagt, ich will lieber anonym bloggen. Ich möchte nicht, dass irgendwie mein Name mit dem, was ich da schreibe, in Verbindung gebracht werden kann. Also ich baue mir so eine, das ist ja so das Second Life Prinzip eigentlich im Wortsinne. Ich baue mir da so eine zweite Identität auf.
Wenn der Blogger anonym das macht, okay, dann ist das sein Entscheid. Aber wenn du als Schreiber mit deinem Namen anstehst und dann kommen anonym mit, das finde ich
eben. Da habe ich auch Mühe. Da habe ich echt Mühe. Und da finde ich bin einer von denen, über die man alles weiß. Oder man muss irgendwie meinen Namen nur bei Google eingeben, dann weiß man irgendwie nach 20 Sekunden zumindest meine öffentliche Lebensgeschichte komplett. Mhm. Und wenn dann andere Leute kommen und sagen, ich bleibe anonym, aber ich sag dir jetzt irgendwie, Hohenkamp, du bist ein super Arsch, im Blog, so dass es jeder lesen kann und es gehört noch sogar noch zum guten Stil in der Blogosphäre, dass ich das nicht lösche, sondern dass ich dann irgendwie zurückschreibe und sage, aha, interessant und lass uns doch mal drüber reden, dann finde ich es auch irgendwann ein bisschen absurd. Das ist schon so.
Ja, das ist dann einfach der normale Anstand verletzt. Ich finde auch die Leute, die dann das machen, die können ja selber einen Blog machen und ihren Weltekel dort drin kotzen, meinetwegen.
Das ist ja immer so, wenn man irgendwie was Negatives sagen will über Blogs oder so, man findet sehr schnell Beispiele. Man findet sehr schnell Beispiele für Banales, man findet sehr schnell Beispiele für eher verletzende oder absurde Kommentare oder für irgendwie auch Sachen, die völlig falsch sind und so weiter. Aber insgesamt, finde ich, herrscht in dieser sogenannten Bloggersphäre ein ganz freundlicher Umgangston.
Okay, noch als letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft vom Bloggen allgemein und für dieses Projekt im Speziellen?
Ich wünsche mir für die Zukunft vom Bloggen allgemein, dass wirklich noch deutlich mehr Leute anfangen zu bloggen. Ich glaube generell, dass Blogs positive Wirkung haben, insgesamt dieser User-Generated Content eine positive Wirkung haben auf das Web an sich. Also ich glaube an dieses Konzept vom Web 2.0, dass man sagt, das Web kommt auf eine neue Evolutionsstufe eigentlich jetzt durch diese neuen Erkenntnisse, die man jetzt hat. Man kann vieles besser machen. Das wird natürlich eine Zeit lang dauern, bis man wirklich alle Websites mal nach den neuen Regeln redesignt hat, weil es da auch Investitionszyklen gibt und so weiter. Es war ja schon mit dem Web 1.0, war es ja auch schon einfach, eine Website zu machen im Vergleich zu dem, wie schwierig es ist, eine Zeitung zu produzieren. Aber es ist mit Blogs einfach nochmal um Größenordnungen einfacher geworden. Aber ich glaube, dass man mit Blogs jetzt was aufbauen kann. Also wenn man heute eine klassische Website launcht und sagt, ich mache jetzt eine Website zum Thema Gadgets, dann glaube ich, dass man nie im Leben so viel Zugriffe hätte nach einem halben Jahr, wie wir jetzt haben, irgendwie mit dem Thema Blog. Ja. Dadurch ist das so ein Katalysator für neue Ideen auch ein bisschen. Natürlich hoffe ich mir, dass es auch finanziell erfolgreich wird. Das finde ich, ist im Moment auch nach einem guten halben Jahr jetzt noch nicht so richtig absehbar.
Okay, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg,
danke,
viel Glück mit dem und generell. Merci, dass du gekommen bist. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am Samstag kommt im Tagi ein Artikel von Peter Sennhauser, wo ja auch
für
dich schreibt, gell? Und auch für uns eben.
Ja.
Zum Thema, was Konsumenten in den USA via Blogs alles erreichen.
Also Peter Sennhauser schreibt bei uns auf Neuerdings einerseits und auch in unserem anderen Blog unter medienlese.com.
Und er hat
San Francisco
auch einen eigenen Blog,
kann man hat sagen. Auch einen eigenen Blog, Swiss Reporter, aber die guten Sachen schreibt er natürlich alle bei uns.
Ja, die besten Sachen natürlich im Tagi. Wenn ihr Fragen und Wünsche zu unserem Podcast habt, dann schickt uns eine E-Mail bitte, und zwar auf leben@tagesanzeiger.ch. Und die Tatsache, dass übrigens der Peter Homkamp heute bei uns war, ist unter anderem ein Leserwunsch gewesen.
Von wem?
Das könnt ihr jetzt nicht mehr sagen, das müsst ihr nachschauen, aber es hat uns wirklich tatsächlich mal einen Hörer auf dich hingewiesen.
Ah, dem würde ich gerne eine Flasche Wein schicken.
Okay, also wir wären eben sonst mal früher oder später auf dich gekommen, denke ich, aber das ist eigentlich mehr zum Zeigen, dass wir wirklich auf das hören, was ihr uns schreibt. Nächste Woche ebenfalls ein Thema, das ein Hörer sich gewünscht hat, dann geht es nämlich um digitales Radio, kurz DAB. Ja, bis dahin eine gute Woche, merci fürs Abladen und ciao miteinander.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger gsi, präsentiert von Norman, dem Hersteller von proaktiven Softwarelösungen gegen Viren, Würmer, Spam und Co.